BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von BTO Refresh. In dieser Woche eine Kombination aus Fresh und Refresh. Denn im ersten Teil des Podcasts blicken wir kurz auf den Handelskonflikt zwischen den USA und China, Stichwort seltene Erden. Im zweiten Teil geht es dann um Nobelpreisträger, und zwar um die Nobelpreisträger des Jahres 2021. Beide Themen finde ich hochrelevant, ich hoffe Sie auch. Fangen wir also an.
Haben Sie schon mal direkt gehandelt? Also so richtig direkt, sodass es gar nicht mehr direkter geht? Nein, dann sollten Sie es direkt mal mit der neuen App von Europas direktestem Direktbroker Tradegate Direct ausprobieren. Tradegate Direct wurde von Profis für Profis entwickelt und ist speziell für erfahrene Trader mit hoher Handelsfrequenz gemacht, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die App ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur Tradegate Exchange. Das ist Europas liquideste regulierte Retailbörse. Tradegate Direct ist ein Produkt der Tradegate AG, einem der innovativsten Finanzdienstleister in Europa mit über 30 Jahren Expertise. Die Tradegate AG vereint Market Maker, Börse und Broker. Als Betreiberin der Tradegate Exchange bietet sie direkte Kontrolle über Handelsprozesse, Preisbildung und Orderabwicklung. Das ermöglicht eine transparente, effiziente und marktnahe Orderausführung ohne Umwege aus erster Hand. Sie profitieren von hoher Ausführungsgüte, engen Spreads und minimaler Slippage, was besonders für große Volumen und aktive Strategien entscheidend ist. Zu den App-Features zählen Realtime-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7000 Aktien, 3000 ETFs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar. Außerdem bleibt der gesamte Handel dauerhaft kostenfrei und das auch bei neuen regulatorischen Vorgaben. Erleben Sie, wie direkter Börsenhandel im Hier und Jetzt funktioniert mit Tradegate Direct. Mehr Informationen in den Shownotes oder unter www.tradegate.direct.
And President Trump welcomed the Australian Prime Minister to the White House today, strengthening ties between the two countries and giving the president a bargaining chip in trade negotiations with China.
Today, President Trump signing an agreement with the Prime Minister of Australia focused on rare earth minerals, which have become key parts of modern day life.
In about a year from now, we'll have so much critical mineral and rare earths that you won't know what to do with them. They'll be worth about $2. But in the meantime, we're working with Australia and other countries. They're working with us, too, but other countries also on that. But I think we're going to have a very good relationship with China. And again, they will threaten us with rare earths. I don't think they're threatening us too much right now, but they could do that. But I threaten them with something I think is much more powerful, and that's tariffs. China is, I don't know that they even make it. I really do. I believe that they're in big trouble, and I don't want them to be in big trouble. I want them to do great. I want them to thrive. But we have to thrive together. It's a two-way street. So I think we're going to end up having a fantastic deal with China. It's going to be a great trade deal. It's going to be fantastic for both countries. And it's going to be fantastic for the entire world. Thank you very much.
Donald Trump dachte, es wäre leicht, im Handelskrieg China in die Knie zu zwingen. Doch er wurde enttäuscht. Die Chinesen sind sehr hartnäckig. Und sie haben angefangen, eine sehr scharfe Waffe einzusetzen, nämlich die Beschränkung des Exportes von sogenannten seltenen Erden. Was sind eigentlich seltene Erden? Nun, seltene Erden sind eine Gruppe von 17 chemischen Elementen, die trotz ihres irreführenden Namens weder besonders selten sind noch Erden. Die Bezeichnung stammt aus dem 18. Jahrhundert, als diese Elemente erstmals als schwer lösliche Oxide, deshalb Erden, aus seltenen Mineralien isoliert wurden. Seltene Erden besitzen einzigartige magnetische, lumineszente und katalytische Eigenschaften, die sie besonders für moderne Technologien unverzichtbar machen. Sie haben besondere elektronische und magnetische Eigenschaften, die kein anderes Element replizieren kann. In Permanentmagneten verstärken sie die magnetische Kraft drastisch, was Anwendungen von Elektromotoren über Windturbinen bis hin zu Festplatten ermöglicht. Die chemischen Eigenschaften der 17 Elemente sind sich dabei so ähnlich, dass ihre Trennung voneinander extrem aufwendig ist. Sie kommen praktisch nie in reiner Form vor, sondern immer in Verbindungen mit anderen Metallen oder Mineralien. Diese Trennung erfordert komplexe chemische Prozesse unter Einsatz von Säuren und ist sowohl energie- wie auch kostenintensiv. Vor allem ist das Ganze auch ziemlich schmutzig. Und China? Tja, China hat sich seit den 1980er Jahren systematisch eine beherrschende Position auf dem Weltmarkt für seltene Erden aufgebaut. Diese Dominanz erstreckt sich über die gesamte Wertschöpfungskette und macht den Rest der Welt hochgradig abhängig von diesen chinesischen Lieferungen. Also bei der Magnetproduktion beispielsweise beträgt der Anteil Chinas fast 100%. Bei der Verarbeitung der seltenen Erden liegt der Anteil fast bei 90% und beim Abbau deutlich über 60%. China nutzt nun diese Marktdominanz zunehmend als geopolitische Waffe. Bereits im Jahre 2010 stoppte China im Rahmen eines Territorialstreits zeitweise den Export seltener Erden nach Japan. Seit April 2025 hat China Exportkontrollen für 7 Arten von seltenen Erden eingeführt und im Oktober die Liste auf 12 Elemente erweitert. Besonders bei den schweren seltenen Erden wie Dysprosium und Terbium, die für Hochleistungsmagnete unerlässlich sind, ist Europa beispielsweise zu 100% von China abhängig und damit erpressbar. Nun haben sowohl die EU wie die USA begonnen, sich von China zu emanzipieren. Die EU versucht das mit dem sogenannten Critical Raw Materials Act.
In this last year, we have seen export controls from China bringing production lines in Europe to a halt. And this is a critical situation without any doubt. But as always in life, that is not nothing that is inevitable. So with the right policies, we can shore up our security. It will take time. But that's the path to build independence. And this is what Europe is up today. First, with diversification. We can look at other markets. So this year we selected 47 strategic projects across Europe under our Critical Raw Materials Act. Let me focus in particular on recycling. The circular economy is central to our security of supply. Already today, we produce 33% more output than the United States and 400% more output than China.
Bis 2030 sollen 10% des Bedarfs an strategischen Rohstoffen aus heimischen Quellen gedeckt werden. 40% der Verarbeitung soll in der EU stattfinden und 25% soll durch Recycling gefunden werden. Das Ziel ist auch, dass nicht mehr als 65% aus einem einzelnen Drittland stammt. Wir haben aber gehört, bis 2030 ist das Ziel und selbst dann wäre man noch lange nicht unabhängig von China. In den USA ist es nicht besser. Im Jahr 2020 wurde der sogenannte Defense Production Act erlassen und hunderte von Millionen Dollar bereitgestellt, um die Verarbeitung und Magnetfertigung im Inland anzukurbeln. Eine 400 Millionen Dollar Investition des Pentagon soll die USA bei der Magnetproduktion autark machen. Doch auch das dauert. Warum dauert das so lang? Zum einen wurde die Abhängigkeit von China dadurch geschaffen, dass China sehr niedrige Weltmarktpreise durchgesetzt hat. Deshalb haben viele Minen im Westen zugemacht. Das zweite ist, man braucht Know-how und vor allem, man braucht die Bereitschaft, dieses schmutzige Geschäft zu betreiben. Denn, wie bereits erwähnt, der Abbau und die Verarbeitung seltener Erden sind extrem umweltbelastend. Und damit kommen wir wieder zum Handelskonflikt. Denn, was lernen wir? Wir sehen, die USA sind im hohen Maße von China abhängig. Und wo stehen die Verhandlungen jetzt? Tja, die USA glauben, dass China nachgeben wird. Aber sie scheinen dabei, die chinesische Position zu unterschätzen. Es gibt 4 Möglichkeiten, wie China in den Verhandlungen reagieren kann. China kann zum Ersten die Exportkontrollen, die angekündigt sind, sofort in Kraft setzen. Damit würde es Europa und die USA hart treffen. Die zweite Möglichkeit ist, dass man den Mechanismus zwar aktiviert, aber noch weiter ungehindert exportiert. Die dritte Möglichkeit wäre, die Mechanismen zur Exportbeschränkung erst später zu aktivieren. Und die vierte Möglichkeit wäre, sicherlich die unrealistischste, auf eine Beschränkung der Exporte zu verzichten. Es scheint so zu sein, dass die Trump-Administration darauf hofft, dass 4 kommt, also im Prinzip die völlige Freigabe des Exports, und dass die Bereitschaft, die Exportbeschränkungen später in Kraft treten zu lassen, sozusagen die zweitbeste Option ist. Vermutlich ist es aber so, dass China diesen Trumpf nicht aus der Hand geben wird. Wir werden also sehen, was passiert, aber das Risiko ist groß, dass China hier durchaus der Weltwirtschaft bzw. den Industrien im Westen einen erheblichen Schaden zufügen kann, sollte es auf den Exportbeschränkungen beharren. Wir sehen also, der Westen hat sich in den letzten Jahren einfach saudumm verhalten. Man hat sich in eine strategische Abhängigkeit von China begeben. Und das hat durchaus geopolitische Bedeutung. Offensichtlich hat der Westen die Lektionen des globalen Wirtschaftskriegs nicht berücksichtigt. Man kann keinen Krieg führen gegen China, weil ohne seltene Erden bleibt die Rüstungsproduktion am Boden. China hat in der Tat eine sehr starke Position.
Unsere Welt ist ein Universum aus Impressionen, Wissen und Informationen. Allein auf deinen digitalen Devices, in deinen Cloud-Accounts und auf deinen Sticks und Drives liegt mehr Content, als du im Alltag verwerten kannst. Jetzt stell dir vor, dieses Wissen wäre jederzeit intuitiv und smart für dich nutzbar. Dann mach es einfach mit Acrobat. Adobe Acrobat Studio schreibt die Regeln neu. Mit PDF Spaces verwandelst du deine Sammlungen aus Dateien und Websites in gemeinsam nutzbare Wissenszentren. KI-Assistenten helfen dir dabei. Als Analysten, Assistenten oder Entertainer liefern sie dir präzise Themeninsights, neue Dokumente in deinem Stil und kreativen Input für deine Präsentationen. Mit Adobe Express gehst du den nächsten Schritt. Hier erstellst du schnell, effizient und intuitiv herausragende neue Inhalte, Infografiken, Präsentationen, Flyer und Social Media Posts. Die beeindruckenden Visuals dazu liefert dir Adobe Firefly mit generativer KI per Text-to-Video und Text-to-Image. Selbst das klassische PDF-Management bekommt mit Acrobat Studio ein Upgrade. Nie war es so einfach, Dokumente zu bearbeiten, Dateien zu kombinieren, Verträge elektronisch zu unterzeichnen, PDFs zu redigieren, zu vergleichen und zu schützen. Wissen, Produktivität, Kreativität, alles in einer Suite. Mach es einfach mit Acrobat von Adobe. Mehr Informationen in den Shownotes oder unter adobe.com.
Doch jetzt ein harter Cut. Im Jahr 2021 wurde ebenfalls wie jedes Jahr ein Wirtschaftsnobelpreis verliehen. Und zwar an David Card, Joshua Engrist und Guido Imbens. Diese erhielten 2021 den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften für bahnbrechende Arbeiten, die die empirische Wirtschaftsforschung grundlegend verändert haben. David Card erhielt die Hälfte des Preises für seine empirischen Beiträge zur Arbeitsökonomie, die langjährige ökonomische Überzeugungen in Frage stellten. Seine Forschung konzentrierte sich auf 3 zentrale Bereiche, die alle gesellschaftspolitisch hochrelevant sind. Da ist zum einen die Mindestlohnforschung. Die berühmte Studie von ihm hat er 1992 gemacht, und zwar hatte er die Auswirkung einer Mindestlohnerhöhung in New Jersey betrachtet. Als in New Jersey der Mindestlohn erhöht wurde, während das benachbarte Pennsylvania seinen Mindestlohn unverändert ließ, entstand ein natürliches Experiment. Damals befragte der Forscher fast 410 Fastfood-Restaurants vor und nach der Erhöhung des Mindestlohns und fand heraus, dass die Beschäftigung in New Jersey trotz der Erhöhung des Mindestlohns um 13% zunahm, anstatt wie erwartet zu sinken. Diese Ergebnisse stellten die damals herrschende ökonomische Lehrmeinung auf den Kopf, wonach Mindestlohnerhöhungen zwangsläufig zu Arbeitsplatzverlusten führen mussten. In einer weiteren Studie untersuchte er die Auswirkung plötzlicher Massenimmigration auf den lokalen Arbeitsmarkt. 1980 ermöglichte Fidel Castro etwa 125.000 Kubanern die Ausreise über den Hafen Mariel nach Miami. Ein Ergebnis, das Miamis Arbeitskräfteangebot um 7% erhöhte. Card verglich Miami mit 4 Kontrollstädten und fand keine negativen Auswirkungen auf Löhne oder Arbeitslosigkeit einheimischer Arbeiter. Selbst nicht für gering qualifizierte Arbeitskräfte. Diese Erkenntnisse widersprachen ebenfalls der weit verbreiteten Annahme, dass Immigration einheimische Arbeiter verdrängt. Angrus und Imbens haben währenddessen eine methodische Revolution herbeigeführt. Sie haben ein Konzept entwickelt, um natürlich Experimente durchzuführen und so zu besseren empirischen Aussagen zu kommen. Man spricht davon, dass die drei Preisträger zu einer sogenannten Credibility-Revolution beigetragen haben. Damit ist gemeint, dass die empirische Wirtschaftsforschung mehr Aussagekraft besitzt. Statt nur theoretische Modelle zu haben, konnte man nun mit Experimenten und mit Daten zeigen, wie bestimmte Maßnahmen wirken. Und das hatte konkrete Implikationen auf die Mindestlohnpolitik, auf die Gesundheitspolitik, auf die Bildungspolitik und natürlich auch auf die Wissenschaft. Das war sicherlich die Hauptfolge. Die drei Nobelpreisträger haben die Wirtschaftswissenschaft nachhaltig verändert. Sie haben neue methodische Standards gesetzt, sie haben interdisziplinär gearbeitet und sie haben die Grundlage geschaffen für eine evidenzbasierte Politikberatung. Das alles fand ich damals hochrelevant und habe deshalb mit Professor Bachmann zum ersten Mal über Nobelpreisträger gesprochen. Und zwar in Folge 103. Zeit also für einen BTO-Refresh. Bevor wir zu meinem damaligen Gespräch mit Professor Bachmann kommen, noch dieser Hinweis. Da Sie sich ja offensichtlich für Wirtschaftsthemen begeistern, liebe Hörer und Hörer, ist das Handelsblatt für Sie sicherlich von Interesse. Sie können es sich jetzt für 12 Monate mit 30% Preisvorteil sichern. Print oder digital, ganz wie Sie mögen. Dort können Sie dann auch meine Kolumne jeden Montag lesen, in der ich meine Erkenntnisse im Podcast zusammenfasse. Alle Details finden Sie unter handelsblatt.com/BTO30 und natürlich auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Und nun zu meinem Gespräch mit Professor Rüdiger Bachmann.
Professor Rüdiger Bachmann lehrt seit Sommer 2025 an der University of Michigan in den USA. Zuvor war er 5 Jahre Stepan Family College Professor of Economics an der University of Notre Dame du Lac in Indiana. Er war Mitglied der sogenannten Donnerstagsrunde von Ökonomen im Bundesministerium der Finanzen unter Olaf Scholz und hat dort die Bundesregierung beraten. Schon in den vergangenen Jahren hat Professor Bachmann gemeinsam mit Daniel Stelter die jeweiligen Empfänger des Wirtschaftspreises der schwedischen Riksbank zu Ehren von Alfred Nobel gewürdigt.
Sehr geehrter Professor Bachmann, ich freue mich sehr, Sie spontan zu meinem Podcast zurückgekehrt sind, um mit mir über die neuen Nobelpreisträger zu sprechen.
Ja, vielen Dank. Es ist immer wieder schön, dabei zu sein.
Vielleicht können Sie meinen Hörern mal kurz erklären, warum das so richtig war, dass die Kollegen den Preis bekommen haben.
Naja, es wurde ja sozusagen für 2 Leistungen vergeben. Das eine ist eine mehr methodische Leistung. Und da kann man wirklich sagen, dass die Kollegen das, was man angewandte Mikroökonomik oder auch empirische Mikroökonomik nennt, revolutioniert haben. Ja, weil eben früher bis zu deren Entdeckungen, methodischen Entdeckungen, waren halt letztlich das, was man vielleicht, wenn jemand damit zu tun hatte, in einem Wirtschaftsstudium so einfache Regressionsanalysen macht, sind letztlich Korrelationsanalysen. Also da kommt halt dann raus, dass vielleicht sogar die Anzahl der Schwäne mit der Storchpopulation, mit den Geburten korrelieren. Aber es ist natürlich klar, dass damit notwendig keine kausalen Aussagen zu treffen sind. Korrelationen sind wichtig, ich will das überhaupt nicht in Abrede stellen, das darf man nicht vergessen. Korrelationen sind wichtig, Informationen über die Welt, aber in den falschen Händen werden dann daraus oft kausale Zusammenhänge reininterpretiert und das ist dann halt eben zum Teil auch gefährlich, weil da einfach Schlüsse gezogen werden, die nicht zu sehen sind. Und diese Kollegen haben eben sehr klar ein Framework, also einen methodischen Rahmen bereitgestellt, der uns erlaubt, dann darüber Aussagen zu treffen, wann eine bestimmte empirische Technik eben tatsächlich kausale Analysen macht. Das ist das Methodische. Und der Beitrag wird auch bleiben. Und dann gibt es sozusagen vor allen Dingen im ersten Teil des Preises, der Preis wurde ja zweigeteilt, also eine Hälfte eben an den Berkeleyaner David Card und die andere Hälfte wurde dann wieder geteilt an Guido Imbens und Joshua Angrist. Und also der ging dann zum Teil eben auch tatsächlich für die substanziellen Beiträge zur Arbeitsmarktökonomik und da hauptsächlich, wenn man sich die Pressekonferenz angehört hat, eben für seinen Beitrag zu den Beschäftigungswirkungen des Mindestlohns. Ja, und das ist ja ein eminent auch wichtiges Thema, über das wir gerade in Deutschland, gerade in diesem Wahlkampf, kann man sogar sagen, immer wieder diskutiert haben. Und da war eben eine seiner bahnbrechenden Arbeiten, zusammen übrigens mit dem leider zu früh verstorbenen Kollegen Alan Krüger, dass er eben gezeigt hat, mit solchen sehr gut gestalteten mikroökonomischen Kausalanalysen, zumindest in einem speziellen Fall, nämlich der Mindestlohnerhöhung in New Jersey. Und dann haben die sich Fast-Food-Workers angeguckt, was irgendwie Sinn macht, weil das sind halt aber sozusagen Lohnsegmente, die direkt vom Mindestlohn oft betroffen sind. Und da haben die eben gezeigt, dass die in New Jersey, die Fast-Food-Arbeiter, tatsächlich Lohnerhöhungen bekommen haben, aber die Gesamtbeschäftigung sich eigentlich nicht verändert hat. Und das war revolutionär damals, weil man eben theoretisch glaubte, ich habe es heute nochmal, ein anderer Kollege hat es auf Twitter auch gesagt, zum Beispiel James Buchanan, ein anderer Nobelpreisträger, hat gesagt, also das ist so wie das Law of Gravity. Also wie man glaubt, als Physiker muss man glauben, dass Dinge nach unten fallen. Als Ökonom muss man dann glauben, dass der Mindestlohn zu Beschäftigungsverlusten führt. Und insofern war das damals ein revolutionäres Resultat.
Wobei ich natürlich fragen würde, so, ich bin ja so ein bisschen Laie, aber stell mir vor, naja, also jetzt habe ich jetzt eine Fastfood-Kette in, das ist ja Grenzgebiet. Genau. Ich meine, die Burger werden ja jetzt nicht über die Grenze fahren. Also erstmal, die wäre für mich die Frage gewesen, waren denn die Burger unterschiedlich teuer als eine Frage? Und die andere Frage wäre natürlich, wenn sie unterschiedlich billig waren, lohnt es sich dann über die Grenze zu fahren, um ein paar Cent zu sparen? Ich meine, das ist ja wahrscheinlich gab es auch Kritik an der damaligen Studie, würde ich jetzt mal annehmen.
Ja, klar, also da muss man sich überlegen, viele Dinge, wie vergleichbar sind, die wirklich genau, warum fahren eigentlich die Fastfood-Arbeiter nicht alle aus Pennsylvania nach New Jersey, weil es da gute, bessere Löhne gibt und umgekehrt die Preise vielleicht billiger sind. Ich meine, das ist natürlich klar. Also die Studie ist solide und ich würde da gar nicht sozusagen im Nachhinein an der Studie selber Kritik üben. Es ist ja auch ein relativ überschaubares Segment, jetzt sagen wir mal, des Arbeitsmarkts. Und sie beantwortet eben nicht die Frage, die uns mehr interessieren würde, nämlich was eigentlich passiert, wenn wir den nationalen Mindestlohn um so und so viel Euro oder sogar um noch mehr Euro erhöhen, ja. Was sind da die kurz- und vor allen Dingen auch langfristigen Wirkungen? Das muss man auch nochmal unterscheiden, ja. Und so weiter. Diese Studie beantwortet diese Frage eben gerade nicht. Und da, insofern muss man vorsichtig sein, was die Studie oder was die, sagen wir, der Beitrag tatsächlich ist, dass er wieder Denkräume geöffnet hat. Ist auch nicht so gewesen, dass die ökonomische Theorie das ganz ausgeschlossen hat, ja. Wir haben auch vorher schon, sagen wir mal, Vorstellungen gehabt, unter welchen Bedingungen, nämlich lokalen Monopson macht. Also wenn Arbeitgeber Nachfrage macht, lokal haben. Ja, also wenn sie der einzige Arbeitgeber am Ort sind oder so, dann können sie natürlich Löhne drücken. Ja, und die Leute halt nicht wegkommen wegen Migrationskosten. Dann kann man dann Löhne drücken, natürlich, und alle möglichen Dinge machen. Und das Argument ist auch schon länger bekannt. Weiß jetzt nicht genau, wie lange, ehrlich gesagt. Ich bin da jetzt auch kein Experte, ob das schon vor Card und Krüger als theoretisches Argument bekannt war. Ich vermute schon. Aber eben die empirische Bestätigung oder diese Denkräume neu zu öffnen, das ist der eigentliche Beitrag. Wenn man den Beitrag liest als, naja, Mindestlöhne sind immer und an jeder Stelle harmlos und lass uns mal machen, auch für nationale Mindestlöhne, dann würde man den Beitrag tatsächlich, denke ich, missverstehen. Insofern muss man da sehr aufpassen.
Also wenn es jetzt hört und Schlagzeilen gelesen hat oder Aussagen von Politikern in Deutschland, ist es der Beweis dafür, dass Mindestlöhne erhöht werden können, dann sagen Sie, der Preis war berechtigt, aber die Schlussfolgerung daraus, dass wir in Deutschland beliebig den Mindestlohn erhöhen können, darf man daraus so nicht ziehen, wobei ich Ihnen das nicht im Mund legen wollte, dass Sie sagen, man könnte den Mindestlohn in Deutschland nicht erhöhen. Ich wollte nur sagen, man kann nicht generell die Aussage treffen, dass jede Art von Mindestlohn möglich ist. Es gibt natürlich immer Grenzen.
Und die drei Nobelpreisträger wären die ersten, die genau das sagen würden. Ja, die kennen die Reichweite, man muss eben immer, aber das gilt übrigens für jede gute wissenschaftliche Studie. Man muss natürlich genau die Reichweite verstehen und sich vor pauschalisierenden Aussagen hüten. Das gilt genauso auch in der Medizin. Also es ist ein bestimmtes Medikament, was weiß ich, das zum Beispiel bei Männern wirkt, kann aus irgendwelchen physiologischen Gründen bei Frauen nicht so gut wirken oder umgekehrt oder bei Kindern wiederum anders wirken. Also sich da sozusagen zu extrapolieren auf andere Fälle, auf Deutschland, auf wie gesagt, der Unterschied zwischen lokal und national ist eben ganz wichtig. Ja, das war eine sozusagen ein Staat hat hier einen Mindestlohn erhöht. Ja, das ist was ganz anderes, als wenn ein ganzes Land, wo die Arbeitskräfte dann nochmal deutlich weniger mobil sind, wo sollen die denn hingehen dann? Ja, und so weiter und so fort. Also man muss, wie gesagt, das immer im Kontext sehen, was da eigentlich gezeigt wurde. Das gilt auch für die andere Seite, dann zu sagen, naja, Mindestlöhne sind, das ist so lokal, das hat gar keine Bedeutung. Nee, das kann man auch nicht sagen, sondern man muss das halt dann in den entsprechenden Kontext einordnen.
Wünschst du dir auch manchmal jemanden an deiner Seite, der dich vorbehaltlos unterstützt, dir den Rücken frei hält und im richtigen Moment einfach perfekt ist? Keine Sorge, wir reden hier nicht über Online-Dating, sondern über Online-Business. Und dafür ist Shopify die perfekte Lösung. Schon zehntausende deutsche Unternehmen vertrauen Shopify. Egal ob innovatives Startup oder traditionsreicher Familienbetrieb. Fritz Kohler zum Beispiel oder Reisintel, Otto Mohl, Sternglass, Yfood und viele mehr. Shopify revolutioniert als Commerce-Plattform das Online-Geschäft von Millionen Unternehmen weltweit. Mit Shopify kannst du deine Produkte auf beliebigen Vertriebskanälen verkaufen, egal ob persönlicher POS auf Social-Media-Marktplätzen wie Facebook, Instagram oder eBay bis zur umfassenden E-Commerce-Plattform. Du kannst mit Shopify dein Geschäft verwalten und ausbauen, unkompliziert und rechtskonform zugleich. Du hast Zugang zu einer stetig wachsenden Auswahl der innovativsten Funktionen und zu einem zuverlässigen Kundenservice rund um die Uhr. Produkte präsentieren, Inventar verwalten, Bestellungen und Zahlungen reibungslos abwickeln. Shopify bietet dir alle Tools, die du brauchst, um dein Business zu managen und das an einem einzigen, vertrauten Ort. So kannst du dich auf das Wichtigste konzentrieren, dein Business. Teste Shopify kostenlos und bring dein Geschäft auf das nächste Level auf shopify.de. Made for Germany, powered by Shopify.
Vielleicht zum Abschluss eine Frage zum Preis generell. Ich meine, es ist ein wichtiger Preis. Sie haben auf Twitter geschrieben, es wird mal Zeit, dass man Makroökonomen den Preis bekommt. Aber wie sehen Sie generell so die Preisvergabe jetzt dieses Jahr, aber auch generell vielleicht? Ist es so, widerspiegelt der Preis gut das, was in der ökonomischen Forschung passiert? Oder sagen Sie, da gibt es bestimmten Bias, eine bestimmte Richtung, eher Mikro statt Makro? Oder was würden Sie so sagen generell, was würden Sie eigentlich so für die Zukunft sich wünschen bei diesem Preis? Abgesehen davon, ihn selber zu bekommen jetzt mal.
Also das ist ein Ding der Unmöglichkeit, das wird nicht passieren. Der Preis war nicht nur erwartbar, ja, also dass er jetzt nicht für ein bestimmtes Jahr ist immer schwierig, den Preis vorherzusagen, aber die drei standen schon länger auf solchen Listen, die da immer kursieren und die auch, wenn man die Kollegen, sagen wir mal, über ein Bier fragen würde, wer sollten denn den bekommen und der noch nicht hatte, sind die drei immer da genannt gewesen. Also insofern war er erwartbar. Das ist kein schockierender Preis, der wirklich die Fachwelt überrascht, wie damals Eleanor Ostrom zum Beispiel. Das war ein Preis, den, glaube ich, auch die Fachwelt schockiert hat. Ich will damit nicht sagen, unberechtigt, aber das war einfach niemand, den nur die wenigsten tatsächlich auf dem Radar hatten.
Ja? Das müsst ihr natürlich kurz begründen jetzt, weil jetzt würde ich sagen, selbst ich weiß es nicht genau. Dann müsst ihr ganz kurz noch erklären, warum Sie da überrascht waren, weil sonst kann ich es nicht richtig einordnen.
Naja, also wie gesagt, sie ist zum Beispiel, war an einem politikwissenschaftlichen Department, also nicht an einer ökonomischen Fakultät, das ist schon mal recht ungewöhnlich, ja, war eben ein Thema, das jetzt, also was macht man mit den sogenannten Allmendegütern, also Gütern, Gemeinschaftsgütern, und dass es eben nicht in jedem Fall zu einer Tragik kommt, sondern dass die überausgebeutet werden, das ist ja so eine die klassische Theorie, wenn keiner da Eigentum hat, sondern auch, dass es eben auch Formen von Gemeinschaftseigentum gibt, die solche Allmende dann vernünftig bewirtschaften lassen. Das war halt ihr großer Beitrag, wenn ich es richtig verstehe. Aber das war nicht jemand, der sozusagen in einem Mainstream-ökonomischen Zirkel unterwegs war. Ja. Also das war ein Schock für mich damals. Also was heißt
Schock? Überraschung, ich würde es überraschen.
Über eine Überraschung nennen. Ja. Im Englischen ist Schock ein bisschen neutraler. Also eine Überraschung. Ja. Dieser Preis ist keine Überraschung. Also das kann man überhaupt nicht sagen. Und er ist auch völlig verdient, weil er, wie gesagt, ganze Disziplinen, nämlich die angewandte Mikro, die in den großen Teildisziplinen Arbeitsmarktökonomik, Finanzwissenschaft, Gesundheitsökonomik, aber auch Umweltökonomik, und so weiter daherkommt, Erziehungsökonomik, bis hinein in die Makro inzwischen. Auch in der Makro wird inzwischen mit solchen natürlichen Experimenten gearbeitet. Da haben wir sogar in Deutschland jemanden, die da führend dazu beigetragen hat, also weltweit meine ich jetzt führend, nämlich Nicola Fuchs-Schindel aus Frankfurt, die auch bis vor kurzem noch die Vorsitzende vom Verein für Sozialpolitik war, die genau im Grunde genommen kann man sagen, also vielleicht nicht als einzige, aber eine der ersten war, die diese Methodologie für makroökonomische Fragestellung tatsächlich fruchtbar gemacht hat. Ja, insofern ein breites Anwendungsgebiet, auch in andere Sozialwissenschaften, die das inzwischen, wenn ich es richtig verstehe, durchaus auch anwenden, diesen Kausalitätsrahmen. Insofern absolut verdient. Das war natürlich ein bisschen Tongue-in-Cheek von mir heute Morgen, klar. Also als Makroökonom sehe ich immer gerne, wenn ein Makroökonom gewinnt. Hatten wir jetzt schon einige Jahre nicht mehr. Also letztes Jahr waren es zwei Theoretiker. Und ich meine, wenn man ehrlich ist, ich glaube nicht, dass es jetzt so genau so ein Hin- und Hergehen gibt, dass es so immer gleich ist. Aber es gibt schon so Zyklen. Also nächstes Jahr würde ich jetzt meine Karten nicht mehr auf angewandte Mikroökonomen setzen. Ja, und auch nicht mehr unbedingt Theoretiker. Also irgendwie, es liegt so ein bisschen in der Luft, dass es nächstes Jahr durchaus die Makroökonomik wieder mal sein könnte. Da gibt es schon, das ist ganz klar, da wird schon ein bisschen darauf geachtet, dass, und es gibt ja auch Würdige in allen, sagen wir mal, Teilbereichen der Ökonomik. Da würde mich jetzt nächstes Jahr tatsächlich ein Makropreis nicht überraschen.
Also wir verabreden uns für nächstes Jahr und deshalb schließe ich jetzt mit der letzten Frage, nämlich der, jetzt sagen Sie gleich keinen Namen, aber was glauben Sie denn, was vom Themengebiet makromäßig nächstes Jahr preiswürdig wäre?
Naja, das ist sozusagen ein alter, auch jemand, der sozusagen in der Luft liegt und von dem ich wetten würde, sollte er nicht vorzeitig versterben, was wir natürlich alle nicht hoffen. Es ist ein Preis, zumindest zum Teil, um Michael Woodford an der Columbia Universität geben wird, den wird er auch nicht alleine kriegen. Da kann man dann überlegen, wer da noch dazukommt. Und zwar eben für die Revolutionierung der Geldpolitik. Ja, der hat zusammen mit anderen, John Taylor wäre da zum Beispiel zu nennen und vielleicht noch andere, dann wird schwierig, wenn man als, man kann ja nur drei nehmen, das ist ja festgelegt, dann sozusagen den dritten da im Bunde zu identifizieren, da gibt es durchaus gleich wichtige Aspiranten. Also da könnte ich mir schon vorstellen, also wie gesagt, für die Revolutionierung der Geldpolitik, das sogenannte Inflation Targeting, das die Zentralbanken heute viele auf der Welt durchführen, also weg von der Mengensteuerung, die Bundesbank, vom Monetarismus, die Bundesbank in den 70er Jahren sozusagen als Mainstream-Zentralbank hat dastehen lassen, dann irgendwann die Bundesbank, die das länger betrieben hat als andere Zentralbanken, irgendwann mal so als geldpolitischen, sagen wir mal, Mammut hat dastehen lassen. Das hat unter Einfluss von Bundesbank hat es die EZB auch noch eine Weile gemacht, aber auch davon ist die EZB mittlerweile abgekommen. Also das sozusagen das geldpolitische Rahmenwerk, geldtheoretisch neu zu denken und eben das gegenwärtige Zinssteuerung und das daraus erfolgte Inflation Targeting, also sich klar auf die Inflation, nicht auf die Geldmenge, sondern um die gemessene Inflation zu kümmern, das theoretisch zu begründen, warum das die optimale oder fast optimale Geldpolitik ist, das geht eben unter anderem auf Michael Woodford zurück. Insofern kann ich mir vorstellen, dass er ihn, wenn nicht nächstes Jahr, irgendwann bekommen wird.
Herr Professor Bachmann, vielen herzlichen Dank. Jetzt könnten wir lange einsteigen und sagen, ob die Notenbanken wirklich da für die Politik einen Preis bekommen sollten. Aber das war mal ein anderes Thema mal. Also vor dem Hintergrund, ich weiß
ja,
nicht,
die Notenbanken nicht, würden den Preis ja nicht bekommen.
Nein, ich korrigiere dich, aber ich würde gerade sagen, also ob die wissenschaftliche, vielleicht die Geldpolitik ist auch ein bisschen umstritten. Das können wir ja mal aufgreifen. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bedanken und wir verabreden uns für nächstes Jahr und dann werden wir die neuen Nobelpreisträger besprechen. Was halten Sie davon?
Machen wir. Okay, vielen Dank.
Alles klar. Herzliche Grüße in die USA. Bis dann.
Herzliche Grüße. Tschüss.
Tschüss.
Soweit mein damaliges Gespräch mit Professor Rüdiger Bachmann. Bleibt mir, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Bis dahin alles Gute, Ihr Daniel Stelter.